Wir haben bei uns nun mit Heinz Rothgang einen wirklich der Experten der ersten Garde auf diesem Feld. Wissenschaftlich gesehen, schon seine Habil-Schrift ist ein Schlüsselwerk zum Thema Pflegeversicherung geworden. Aber er spielt auch eine wichtige Rolle in der Politikberatung, auch in Berlin. Er wird heute jetzt zum Thema Pflegebedürftigkeitsbegriff und dessen Weiterentwicklung zu uns sprechen. Sie sehen den Titel an der Wand. Ich würde vorschlagen, dass Sie vielleicht etwa 30 Minuten Zeit sich nehmen, damit wir anschließend noch genug Chance für Diskussion haben. Professor Rothgang ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen, leitet gleichzeitig die entsprechende Abteilung, die sich mit Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung im Zentrum für Sozialpolitik befasst. Bitte schön, Herr Rothgang.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und natürlich für die Einladung, hier vor Ihnen sprechen zu können. Schön, dass Sie auch nach der Pause jetzt alle noch da sind. Und Herr Döring sagte jetzt gerade, das heißt, es ist euch nicht gelungen, das Publikum zu verschrecken. Das bleibt jetzt mir überlassen. Ne? Mein Thema ist Pflegebedürftigkeitsbegriff. Als ich mich jetzt mit der Veranstaltung beschäftigt habe und dem Thema, was ist in der Überschrift, was ist uns gute Pflege wert, habe ich gedacht, das ist ja mehr als der Pflegebedürftigkeitsbegriff. Dann sah ich aber, dass Stefan Gress vor mir war und denke, der wird das andere alles schon abfrühstücken. Was ich deshalb gemacht habe, ich habe mal ein bisschen mehr aufgelistet und ich denke, ich werde jetzt über das, was wir schon vor der Pause diskutiert haben, einfach etwas schneller hinweghuschen, habe aber im Notfall dann noch ein paar Folien dann im Petto für ein paar Dinge, die wir vielleicht dann doch noch vertiefen können. Ich fange inzwischen also bei längeren Vorträgen gerne damit an, nochmal zu sagen, worum geht es überhaupt, Pflegebedürftigkeit heute und morgen? Also demografischer Wandel, Pflegebedürftigkeit. Ich möchte da jetzt drüber hinweghuschen, nur eine Folie am Ende doch nochmal highlighten, weil das finde ich doch wichtig. Ne? Also das wissen Sie natürlich, die Zahl der Pflegebedürftigen wird zunehmen. Das ist nicht das Spannende. Hier, das ist eigentlich das, was ich meine. Wenn wir sagen Pflegebedürftigkeit, wie stark sind wir eigentlich davon betroffen? Und wenn man jetzt sagt, wir haben 2,4 Millionen Pflegebedürftige bei 80 Millionen Bevölkerung, ne, das ist nicht viel. Wenn man sagt, okay, wir beziehen es auf die alten Bevölkerung, 10%, das ist immer noch eine klare Minderheit. Aber das wird immer noch der Realität einfach nicht gerecht. Denn wir müssen schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemals in unserem Leben pflegebedürftig werden. Und das ist das, was Sie auf dieser Grafik hier sehen. Das sind die Lebenszeitprävalenzen ermittelt, indem bei einer Kohorte Gestorbener, hier also als letztes dann im Jahr 2009 Gestorbener, geschaut wird, wer hat in seinem Todesjahr und auch davor, wir konnten auch zurückgehen über mehreren Jahreszeitraum, aber das Todesjahr ist eigentlich schon vollkommen ausreichend. Wer hat in seinem Leben also Pflegeleistung erhalten, jemals, bevor er gestorben ist? Und da sehen Sie hier, da sind wir bei den Frauen bei fast, das sind 72%, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, also fast 3/4. Und bei den Männern sind wir inzwischen bei 50%. Ja, das heißt hier, die Lebenszeitprävalenz ist hoch, die Hälfte aller Verstorbenen hat 2001 im Laufe des Lebens Pflege erhalten. Inzwischen haben wir ein Wachstum noch, die Lebenszeitprävalenz ist nochmal weiter gestiegen, inzwischen 50% der Männer und 72% der Frauen. Deshalb, wenn die Frage ist, was ist uns Pflege wert? Wir reden nicht altruistisch darüber, was wir für andere tun, sondern wir reden darüber, was uns selber später mal blüht. 72% der Frauen hier im Saal, 50% der Männer. Ja, das nur noch mal sozusagen als Vorbemerkung, wenn wir über allgemeines Lebensrisiko sprechen. Ich kann auch, ich zähle sonst gerne ab, ne? 1, 2. Ne? Also, ja. Okay, vor diesem Hintergrund, aktuelle Reform, Pflegeneuausrichtungsgesetz, hat Stefan Gress alles zu gesagt. Schön finde ich, ne? Ich habe in meiner Stellungnahme auch zu diesem Gesetz dann hervorgehoben, dass drei Dinge fehlen, vor allem Pflegebedürftigkeitsbegriff, Leistungsminimierung, langfristige Finanzreform. Das waren die drei Dinge, die du auch auf deinen Folien hervorgehoben hast. Also da sind wir uns vollkommen einig, auch dass hier das Neuausrichtungsgesetz alles Mögliche macht, aber keine Neuausrichtung. Ja. Der Pflegebar hier ist eben auch angesprochen worden mit allem, was dazugehört hier. Ja, ich habe nochmal aufgeschrieben, schön ist ja, wie es dazu gekommen ist. Also vor etwa 5 Wochen war die Anhörung im Bundestag über das Pflegeneuausrichtungsgesetz. Verbände, Experten, alle sind wir angetanzt, haben da vorgetragen. Zur Finanzierung stand nichts im Gesetz. Dann kamen 19 Änderungsanträge der Regierungsfraktionen und der 18. Änderungsantrag jetzt enthält eben diese Regelung zum Pflegebar. Ne, auf so kurz, das sind 3 Paragraphen und ein bisschen Begründung dazu. Als 18. Änderungsantrag eingeschmuggelt sozusagen. Und was dann passiert ist, was die Sache noch hübscher macht, ne, der Gesundheitsausschuss hat dann gesagt, ihr habt das Ding aus der Anhörung rausgehalten, indem ihr es so eingeschmuggelt habt, jetzt machen wir nochmal eine neue Anhörung. Deshalb gab es heute eben die Anhörung nur zu diesen wenigen Seiten, 18. Änderungsantrag, nämlich Pflegebar. Also es ist schon vom Gesetzesverfahren her wirklich bemerkenswert. Ja. Wenn wir uns jetzt das nochmal angucken, Pflegebar hier, was ist dazu zu diskutieren? Das haben wir eigentlich die Punkte eben schon genannt. Hier deshalb trotzdem nochmal schnell durch. Eine Frage, die sich stellt, ist, was ist das eigentlich? Ist das eine kompensatorische Einführung oder ist das was Additives? Und wenn Sie da jetzt reinschauen in die Gesetzesbegründung, finden Sie, das ist ganz und gar uneindeutig. Auf der einen Seite ist von einer zusätzlichen Absicherung die Rede. Zusätzlich heißt on top, obendrauf. Ja. Auf der anderen Seite, in der Begründung schon im Koalitionsvertrag, heißt es dann, die derzeitige umlagefinanzierte Pflegeversicherung ist nicht zukunftsfähig, kann das alleine nicht stemmen. Deshalb zur Entlastung brauchen wir kapitalgedeckte Elemente. Wenn die entlastet werden soll, heißt das aber, es kommt nicht obendrauf, sondern es gibt diesen Wippeneffekt. Ne? Entlastung heißt, wir haben weniger im Sozialversicherungssystem und das wird kompensiert durch den Pflegebar. Und ich denke, so muss man den Pflegebar auch lesen. Und wenn Sie jetzt in die Stellungnahme reingucken des PKV-Verbandes für die Anhörung heute, die bemängeln, dass genau das nicht stattfindet. Anders als bei Riester, wo ja im Gesetz drin steht, soziale Versicherung geht runter, privat geht drauf, Kompensation, dieser Schaukeleffekt, steht das im Gesetz jetzt nicht drin. Muss es aber auch gar nicht, weil wir in der Pflegeversicherung ja den Effekt haben, wenn wir nicht dynamisieren, wird das von selbst jedes Jahr weniger. Das heißt, wir haben das eingebaute Abschmelzen ja drin. Und so im Pflegeweiterentwicklungsgesetz 2008 hatten wir 3 Dynamisierungsstufen vorgesehen, 2008, 2010, 2012. Und dass dann ab 2015 geprüft werde, ob im 3-Jahres-Schritt dynamisiert werden soll. Erstmal soll 2014 geprüft werden. Jetzt haben wir hier dieses Gesetz, das 2013 in Kraft treten soll, mit dem neuen Pflegebar. Kein Wort zur Dynamisierung. Also wer da nicht Verdacht schöpft, ne, der muss so ein bisschen vorsichtiger werden. Also es scheint mir ganz deutlich zu sein, dass hier eine kompensatorische Absicht eigentlich dahinter steckt. Und das ist dann auch das, was ich an dem Gesetz gefährlich finde, vor allem, dass wir nämlich in eine Entwicklung reingeraten, wo wir die Pflegeversicherung nicht dynamisieren und dann auf den Minibar verweisen dann. Ne? Gut, zweiter Punkt hier, unzureichende Absicherung der Bevölkerung haben wir, ich wollte eigentlich immer Pflegebar sagen, Entschuldigung, ist mir nochmal rausgerutscht, ja, Minibar. ja. Unzureichende Absicherung der Bevölkerung haben wir eben auch schon diskutiert, nur ein paar Zahlen dazu. Vor Einführung der Pflegeversicherung, private Verträge 300.000. Inzwischen private Zusatzverträge 1,7 Millionen bei 80 Millionen Bevölkerung. Das ist das, wovon wir ausgehen. Jetzt kann das durch steuerliche Finanzierung, 5 Euro, wahnsinnig angehoben werden. Ich glaube nicht. Und wenn wir an die Riester-Rente denken, da liegen wir im Moment bei 11, 12 Millionen Förderkonten. Ne? Aber Riester-Rente, ne, ist Rente. Und wenn Sie fragen, jeder glaubt, er wird alt. Wenn Sie fragen, niemand glaubt, er wird pflegebedürftig. Das heißt, die Bereitschaft, sich für Pflege abzusichern, wird mit Sicherheit geringer sein als bei der Riester-Rente. Zudem diese Förderung, 5 Euro, natürlich auch deutlich geringer. Das heißt, wir werden mit Sicherheit bei einer maximal einstelligen Millionenzahl an Verträgen landen. Das heißt, 70 Millionen werden nicht diese Verträge abschließen. Wenn wir jetzt vorstellen, die Wippe, Kompensation, ne, dann heißt das eben auch gravierende Versorgungslücken in der Zukunft. Ja. Dritter Punkt hier dabei, Bewertung der Kapitaldeckung. Da habe ich gedacht, da halte ich mich zurück. Stefan Gress hat was dazu gesagt. Wir haben hier den Experten par excellence eigentlich im Auditorium sitzen, Herrn Eisen. Also was kann ich dazu noch sagen? Alles ist gesagt zur Kapitaldeckung. Ein, zwei Anmerkungen vielleicht doch noch. Das eine jetzt Staatsschuld und Kapitalstock, was ist damit gemeint? Wenn ich das höre, so unter dem Gesichtspunkt Generationengerechtigkeit, wir müssen jetzt was tun, einen Kapitalstock aufbauen, während wir gleichzeitig Staatsschuld in dieser Höhe vor uns herfahren. ist ja inzwischen jedem, glaube ich, zum Bewusstsein gekommen, dass wir Staatsschulden haben, auch in Deutschland, ne, in der Eurokrise. Und was jetzt geplant wird, ist nicht, dass man die Staatsschulden abbaut zur Generationengerechtigkeit, sondern die halten wir und die finanzieren wir und bauen einen kleinen Kapitalstock auf. Ne. Ich sage immer, wenn Ihnen das jetzt Ihre Bank vorschlagen würde, die sind jetzt Häuslebauer, ne, Sie haben die Hypothek, Sie kriegen Geld und dann schlagt die Ihnen vor, die Hypothek stehen lassen und ein Sparkonto anlegen. Ne? Sie würden denen einen Vogel zeigen. Ja? Vollkommen zu Recht. Das ist aber genau das, was wir hier vorhaben. Staatsschuld und Kapitalstock unter dem Gesichtspunkt Generationengerechtigkeit. Ist natürlich auch klar, wenn wir jetzt Kapital aufbauen, das hat keinen unmittelbaren Nutzen. Ne? Und es ist sehr schön deutlich, jetzt ist eine Karenzzeit von 5 Jahren vorgesehen. Das heißt, wenn das Ding 2013 kommt, das heißt, bis 2018 passiert da erstmal nichts. Wenn wir in der Zeit auch die Leistung nicht dynamisieren, was passiert in diesen dann, das sind dann jetzt 6 Jahre von jetzt an, ne? Die Leistungen gehen runter, und zwar für alle. Also auch problematisch. Letzter Gesichtspunkt wurde früher immer bei Rente gerne thematisiert, Lebensstandardsicherung möglich, nicht möglich. Was Sie jetzt machen mit dieser geförderten Zusatzversicherung, Sie versichern einen Geldbetrag. Und jetzt gucken wir mal an die Jüngeren hier im Auditorium. Ne, Sie versichern jetzt einen Geldbetrag, den Sie in 40 Jahren brauchen. Wie viel genau versichern Sie? Wie viel brauchen Sie in 40 Jahren? Können Sie mir das sagen? Kann irgendeiner vorhersagen, wie viel Geld man dann braucht, wie sich die Pflege entwickelt hat, wie sich die Löhne entwickelt haben bei Pflege, wie die ganzen Arrangements sind, wie sich Medizintechnik entwickelt hat? Das ist natürlich vollkommen absurd. Das heißt, man versichert vollkommen ins Blaue hinein irgendeinen Betrag. Das ist im Umlagesystem viel leichter, weil Sie da eben in der Zeit immer anpassen können. Und das ist etwas, was Privatversicherung grundsätzlich nicht kann. Deshalb wollte ich das hier auch nochmal kurz erwähnen. Ja. Was wir hier haben mit der neuen Barregelung, jetzt auch hier Verteilungswirkung nur. Wir haben, wenn wir uns kompensatorisch vorstellen, wir gehen weg von einer Finanzierung mit Einkommensbezug hin zu einer Finanzierung ohne Einkommensbezug, aber mit Risikobezug. Ja. Das heißt, wir haben Bezug aufs Einkommen im Vergleich zum Status quo, Umverteilung von unten nach oben. Wir haben Bezug aufs Risiko im Vergleich zum Status quo, Verteilung von Finanzierungslasten von guten zu schlechten Risiken. Also immer in die inverse, immer in die falsche Richtung. Ja. Aber ob es dazu kommt, ist noch die Frage, denn hier der letzte Punkt, das ist für Ökonomen eigentlich ein Klassiker. Ne? Wir haben jetzt hier eine freiwillige Versicherung und den Versicherungsunternehmen wird verboten, mit Risikozuschlägen und Leistungsausschlüssen zu agieren. Das heißt, eine Risikoprüfung ist nicht möglich. Das ist die klassischen Voraussetzungen für adverse Selektion. Das heißt, das hat Stefan Gress ja eben gesagt auch, das ist attraktiv für die schlechten Risiken, unattraktiv für die guten Risiken. Die Versicherung muss das antizipieren, setzt die Prämie entsprechend mit einem ordentlichen Risikozuschlag fest. Das ist wiederum attraktiv für die auch Mittelguten noch, die gehen auch noch raus. Der Markt verschiebt sich immer weiter Richtung schlechte Risiken, bricht schließlich im Extremfall zusammen. Hat Akerlof 1970 erstmals beschrieben, ist seitdem Standard-Lehrbuchwissen, diese Gefahr der adversen Selektion. Und hier werden die klassischen Bedingungen eigentlich für einen solchen Markt gerade implementiert. Und für die, die nicht gerne in Ökonomie-Lehrbücher reingucken, wir haben auch ein empirisches Vorbild, nämlich den Obama Health Act aus dem Jahre 2010. Darin enthalten ist eine Regelung, der sogenannte Class Act, noch von Ted Kennedy initiiert, der beinhaltet eine private, steuerlich subventionierte Pflegeversicherung, ja. Ohne Risikoprüfung, mit 5 Jahren Karenzzeit, kommt dir das bekannt vor? Ja? Ja, ist genau das. Ja. 2010 initiiert, 2011 hat die Gesundheitsministerin gesagt, das Ding ist not workable. Wir stellen das erstmal ein. Jetzt im Juni hat das Repräsentantenhaus einen Beschluss gemacht, einen Entschließungsantrag, in dem es gesagt hat, das Ding soll ganz gestoppt werden. Der ist gerade mit Pauken und Trompeten gescheitert. Warum? Weil die Versicherungswirtschaft nicht in der Lage ist, da vernünftig zu kalkulieren, weil ohne Versicherungszwang weiß sie nicht, welche Risiken kommen. Sie muss immer das Schlechteste annehmen und dann ist das Ding vollkommen unattraktiv. Also man hätte in Berlin eigentlich nicht weit gucken müssen, nur mal gerade so 1-2 Jahre zurück, also das ist ja eigentlich Juni 2012, das ist ganz aktuell in den USA, also auch kein absurd entferntes Land. Ne? Und man hätte gesehen, dass hier natürlich die Möglichkeit des Marktversagens wegen adverser Selektion ganz gewaltig ist. So, muss ich doch nochmal sagen zum Pflegebau. Zu den drei Punkten, die Stefan Gress eben angesprochen hat, eine Leistungsdynamisierung, Bürgerversicherung und dann Pflegebedürftigkeitsbegriff, Hauptthema. Zu Leistungsdynamisierung jetzt nur hier nochmal einmal Zahlen, um zu gucken, was war eben jetzt im Pflegeweiterentwicklungsgesetz, was ist da beschlossen worden in diesen drei Stufen. Und wenn Sie dann nur sehen, was ist insgesamt jetzt hier dynamisiert worden, Sie sehen insgesamt eine Dynamisierung um 7% in diesem Zeitraum mit den drei Stufen. Also jährlich bezogen jetzt geometrisches Mittel auf den Zeitraum 2007 bis 2012 1,4% pro Jahr, nominal. Ja, die Inflationsrate lag in diesem Zeitraum höher. Das heißt, wir haben, wenn wir freundlich sind, gerade die Inflation ausgeglichen, aber nicht mit den 15 Jahren vorher, keine Kompensation. Und was kommt jetzt für die Zukunft? Alle drei Jahre wird geprüft, ob. Das heißt, diese Leistungsdynamisierung ist eine große Baustelle und im PNG kein Wort dazu. Stattdessen pflegebar. Ja, das können wir überspringen. Das auch. Bürgerversicherung als Alternative ist eben angesprochen worden. Du hast das gesagt, kann man dazu noch was sagen? Klar, mache ich doch gerne. Zur Bürgerversicherung sage ich immer was gerne als eine Möglichkeit. Erstmal, was ist die Grundproblematik bei der Finanzierung in der Pflegeversicherung, genau wie in der Krankenversicherung, hier diese strukturelle Einnahmeschwäche. Das heißt, das Wachstum der beitragspflichtigen Einnahmen klafft und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts klaffen auseinander. Ne? Diese Abbildung finden Sie in unendlicher Zahl mit ganz verschiedenen Basisjahren. Komischerweise, die Schere geht immer auf. Also normal bin ich ja immer ganz sensibel und sage, es hängt vom Basisjahr ab, aber das können Sie hier eigentlich ans Basisjahr nehmen, was Sie wollen. Sie kriegen immer dasselbe Bild. Ne? Hier Wachstum des BIP und dann Wachstum der beitragspflichtigen Einnahmen, das dahinter zurückfällt. Hier, das ist nur die Finanzkrise, die Wille, als er das Bild gemacht hatte, in der grünen Linie die Daten noch nicht hatte. Das ist also dieser 2009er-Effekt. Ansonsten sieht man, die Kurve geht einfach auf. Das heißt auch für nachhaltige Finanzierung, was bräuchten wir? Wir müssen die Kopplung der Bemessungsgrundlage an das BIP erreichen durch Einbeziehung der gesamten Bevölkerung, Einbeziehung aller Einkommensarten. Denn dass das nicht gewährleistet ist, ist der Grund für diese Schere. Wir bräuchten eine fiskalische, wahrnehmbare Einnahmesteigerung und wir könnten etwas tun an den Ungerechtigkeiten, die es gibt im derzeitigen System, insbesondere, dass bei gleichem Einkommen ungleiche Beiträge abgefordert werden, zum Beispiel, weil Einkommensarten anders berücksichtigt werden, zum Beispiel, weil die Zusammensetzung des Haushaltseinkommens auf zwei Partner entscheidet, welche Beiträge gezahlt werden, wenn das Haushaltseinkommen insgesamt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze ist. Das wären sozusagen die Forderungen an eine Finanzreform, also Einbeziehung der gesamten Bevölkerung in ein System, Berücksichtigung aller Einkommensarten und dann sinnvollerweise auch Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, weil sonst kommen Sie zu ganz interessanten Verteilungseffekten. Das ist ja das, was die SPD von den ursprünglichen Bürgerversicherungskonzepten hat abrücken lassen, dass sie gesagt haben, wenn wir die BBG halten und wir ziehen alle Einkommensarten rein, kriegen wir eine Mehrbelastung eigentlich einkommensschwacher Schichten. Also die berühmte Einliegerwohnung von der Rentnerin, wo früher die Kinder gewohnt haben, und die wird jetzt belastet. Wohingegen im oberen Einkommenssegment passiert nichts, weil da ist man eh in der Nähe der BBG. Und da kann die Vorbeitragung weiterer Einnahmearten keine Effekte mehr zeitigen. Ja, zentral jetzt, wenn wir nur mal fiskalisch das angucken, in der Pflegeversicherung ist die Einbeziehung der bisher Privatversicherten. Und das kann man sehen, wenn man sich ein paar Kennzahlen nur so anguckt. Ne? Also Privatversicherte haben eine niedrigere altersspezifische Pflegeprävalenz, die sind gesünder durch den Selektionsprozess, der sie erst in das System reingebracht hat. Sie haben eine viel günstigere Altersstruktur, das ist im Moment wahrscheinlich der dominante Effekt, und sie haben eine bessere Einkommenssituation. Man sieht das daran, die Ausgaben der Privaten pro Versicherten sind etwa halb so groß wie in der sozialen Pflegeversicherung. Wobei wir in diesem System ja gleiche Leistungsvoraussetzungen haben, gleiche Prüfbedingungen, also für Pflegebedürftigkeit, gleiche Leistungshöhen, alles gleich. Das ist der reine Risikoeffekt, den wir hier sehen. Die beitragspflichtigen Einkommen der Privatversicherten sind um die Hälfte höher als bei den SPV-Versicherten, wenn wir Sozialversicherungsstandards anlegen. Und deshalb, wenn wir eine Privatversicherung nach den Regeln der SPV betreiben würden, kämen wir mit einem Beitragssatz aus, der bei 0,7 liegen würde, der etwa ein Drittel dessen wäre, des derzeitigen Beitrags ist. Das zeigt, wir haben wirklich diese enorme Risikoselektion und deshalb ist das eben so interessant, die privatversicherten System reinzukriegen. Und hier sehen Sie noch ein paar Bildchen, die müssen die Zahlen gar nicht erkennen, optisch reicht das eigentlich schon. Das ist der Quotient der Pflegeprävalenzen hier und hier wäre 1, ne, und Sie sehen insbesondere in den mittleren Altersklassen hier gewaltige Unterschiede in den Prävalenzen zwischen sozialen und Pflegeversicherten. Und hier unten gucken wir uns hier mal an die Altersverteilung und Sie sehen, die Privaten sind stark hier in diesem Alterssegment, da sind sie immer überdurchschnittlich. Das sind genau die Personen im erwerbsfähigen Alter und ab Verrentung sind sie schwächer, ne? Da wo die Risiken zum Tragen kommen. Ne? Das ist im Moment wirklich dieses System, wo wir selektieren gute und schlechte Risiken. Ne? Die einen in das Töpfchen, die anderen in das Töpfchen. Ja, eine Bürgerversicherung, wenn man sie dann durchführen würde, würde die strukturelle Einnahmeschwäche der SPV beenden, weil das Auseinanderklaffen von Beitrags- und Messungsgrundlage, von Grundlohnsumme auf der einen Seite und Sozialprodukt auf der anderen Seite, wird systematisch gestoppt, wenn es gelingt, alle Einkommensarten zu berücksichtigen, alle Einkommen zu berücksichtigen, alle Personen zu berücksichtigen. Zum Zeitpunkt der virtuellen Sekunde der Umstellung, wenn man das von jetzt auf gleich machen könnte, hätte man einen Effekt von ungefähr 0,4 Beitragssatzpunkten. Na, das sind also gut 4 Milliarden Euro, wenn man es umrechnet. Das ist vielleicht angesichts der Summen, die wir heute immer in den Nachrichten hören, über Rettungspakete nicht so gewaltig, aber es sind 20% des Beitragssatzes und der Effekt ist relativ gesehen noch höher als in der Krankenversicherung. Ja, die Entlastung beruht zum überwiegenden Teil auf dem Einschuss der bislang Privatversicherten. Allerdings durch den Alterungseffekt der Privaten, der dann irgendwann einsetzt, wird dieser Effekt im Zeitverlauf sinken. Er wird aber immer positiv bleiben. Also nach unseren Modellrechnungen, wir haben das bis 2060, glaube ich, durchmodelliert. Ne? Das wäre die Bürgerversicherung. So, langer Vorrede, jetzt aber zum eigentlichen Thema, Pflegebedürftigkeitsbegriff. Ich habe gedacht, ich gliedere das mal so, was bisher geschah, was steht in den Vorschlägen des Beirats drin, dann Möglichkeiten des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, aber auch Grenzen. Weil ich habe inzwischen den Eindruck, die Forderung nach dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ist von allen übernommen worden, finde ich auch gut und richtig. Aber die Vorstellungen, die damit verbunden werden, zum Teil angeheizt durch bestimmte Formulierungen in den Beiratsberichten, sind auch ein bisschen ins Kraut geschossen. Das ist also auch nicht das Allheilmittel, wir haben den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und alles gut. Ganz so einfach ist es nicht. Und dann der letzte Punkt, aktueller Stand der Umsetzung, da müssen wir dann, also wenn es um Audioaufzeichnung geht, nachher auch noch ein bisschen zensieren, weil das möchte ich dann nicht alles irgendwo gedruckt oder irgendwo wiederfinden. Ja. Pflegebedürftigkeitsbegriff, ja, wenn wir uns das mal anschauen, das hat eigentlich eine lange Geschichte. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff wurde Anfang der 90er Jahre kreiert, zugrunde lag ein Gutachten von Infratest Pflegeintervallmodell und damals musste man sagen, eigentlich hatte man nicht viel, wo man sich dran orientieren konnte. Also die haben da eigentlich das Beste gemacht, was man machen konnte. Gleichzeitig kam dann aus dem Ministerium von Blüm auch die Vorgabe, ne, wir kriegen das Ding nur durch, die Pflegeversicherung, wenn wir die Kosten begrenzen. Also es war immer klar, wenn die Kosten zu stark steigen, wird in der Koalition das nicht gehen. Das heißt, man hat von vornherein darauf geachtet, dass der Leistungszugang möglichst eng wird. Insbesondere im Bereich jetzt Dementen hat das dazu geführt, dass wir eigentlich von Anfang an eine Schieflage haben. Es ist nicht richtig, dass Demente keine Leistung der Pflegeversicherung kriegen. Die allermeisten kriegen Leistung der Pflegeversicherung. Und wenn sie zunächst das noch nicht haben, im Lebensverlauf ist das so. Aus Demenz folgt regelmäßig Pflegebedürftigkeit zum ganz hohen Anteil. Also man darf das auch nicht falsch darstellen, aber es ist auch richtig, dass besondere Bedarfe der Dementen, insbesondere allgemeine Betreuungsbedarfe, dass man rund um die Uhr aufpassen muss, das wird bei der verrichtungsbezogenen Bestimmung der Pflegebedürftigkeit nicht berücksichtigt. Das heißt, wir haben Demente, die in Pflegestufe 1 sind und Pflegestufe 2, die natürlich eigentlich höher eingestuft werden müssten. Das ist sozusagen eigentlich der Kern des Problems. Weiterhin so die unzureichende Berücksichtigung des Teilhabebedarfs. Diese ganze Begutachtung ist sehr verrichtungsbezogen. Und was wir eigentlich seit der Reform des SGB IX spätestens verfolgen wollen, nämlich dafür sorgen, dass auch das Behinderte, das Pflegebedürftige am täglichen Leben teilhaben können, dass ihnen dazu Mittel bereitgestellt werden müssen, das spiegelt sich im Pflegebedürftigkeitsbegriff alter Couleur eben auch nicht wider. Nun, man hat das Problem schon in den 90er Jahren entdeckt und dann gab es eine Reihe von Reformschritten. Also Pflegeleistungsergänzungsgesetz 2001, zusätzliche Leistungen bei Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz bis zu 460 Euro im Jahr. Also das war das erste Gesetz, wo man gesagt hat, naja, bei den Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, also kognitiv veränderten, verhaltensauffälligen Personen, ist unser Begriff eigentlich zu eng. Man ist aber nicht rangegangen an den Begriff, an die Leistungsdefinition, an den Zugang zur Pflegeversicherungsleistung. Man hat gesagt, wir lassen das und bauen daneben so eine zusätzliche Leistung auf. Muss man sagen, war ein ziemlicher Flop. Hat nicht funktioniert, insbesondere auch, weil der Betrag 460 Euro im Jahr einfach zu wenig zu leben, zu viel zum Sterben. Was soll man mit 460 Euro machen? Das ist kaum abgerufen worden, also hat nicht funktioniert. Was wir dann gesehen haben 2008 mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz, hat man das in zweierlei Hinsicht ausgedehnt. Zum einen eine Erhöhung dieser zusätzlichen Betreuungsleistung auf bis zu 200 Euro im Monat, 100 Grundbetrag oder 200 schwere Fälle. Das ist schon was anderes mit 200 Euro im Monat, die Sie auch aufsparen können, über einen Zeitraum von 12 Monaten. Da kann man schon eher was machen. Was wir deshalb gesehen haben hier, ist eine Ausdehnung der Inanspruchnahme um den Faktor 4 oder 5. Die Ausgaben pro Fall haben sich auch noch verdoppelt, das heißt, die Ausgaben insgesamt haben sich ungefähr verzehnfacht. Von 2007 auf 2010, so in diesem Zeitraum. Also man sieht, dieses Weiterentwicklungsgesetz hat schon eine Menge bewirkt. Und man sieht auch, dass wenn man mit den Leistungshöhen ein bisschen nach oben geht, dass die Leistung dann attraktiv wird. Womöglich hat auch dazu beigetragen, dass wir nicht nur nach 45b Leistung haben, sondern nach 45c und d auch Infrastruktur zusätzlich gefördert haben. Also diese niedrigschwelligen Angebote, die in Anspruch genommen werden sollen, die sind eigentlich auch erst in den Jahren entstanden. Also wenn man so will, Pflegeweiterentwicklungsgesetz schon ein Schritt in die richtige Richtung. Was wir hier auch gesehen haben in diesem Gesetz, die Ausdehnung der Anspruchsberechtigung erstmals auf Stufe 0. Das ist jetzt ganz kurios. In der Pflegeversicherung kriegen Sie Leistung, wenn Sie nicht pflegebedürftig sind, im Sinne des Gesetzes. Gesetzestechnisch eine hübsche Pirouette. Von der Inanspruchnahme her, wir haben das mal im letzten Pflegereport untersucht, so die zusätzlichen Demenzleistungen, also zusätzliche Betreuungsleistung. Der Anteil derjenigen, die diesen Anspruch nehmen, der in Pflegestufe 0 ist, ist also weit unter 10%. Also nach Messung eher 4-5%. Ist nicht ganz leicht, das zu messen, aber sicherlich deutlich unter 10%. Also das war nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, dass die normalen Pflegebedürftigen, die in der Pflegeversicherung drin sind, mit den höheren Beträgen jetzt einfach mehr anfangen können. Ja, der Nachteil dieser Lösung natürlich, das ist, man macht hier mit dieser Kunst am Bau weiter. Also hier haben wir die Pflegeversicherung, dann bauen wir hier ein Türmchen auf, jetzt bauen wir daneben noch ein Türmchen, bauen das höher und bauen immer an. Neue Türmchen, Erkerchen, aber keine saubere Architektur. Ja, was ist eigentlich gemeint mit diesem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff hier? Einstufungsrelevante Module des Begutachtungsassessments. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff ist zwar das, worüber wir reden, aber eigentlich geht es um das neue Begutachtungsassessment. Weil der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff sagt, nur pflegebedürftig ist, der beim Assessment eine bestimmte Punktzahl erreicht. Also man kann sagen, eigentlich ist das ja mal so mal ein theoretisches Konstrukt, Pflegebedürftigkeit, dann sucht man Indikatoren, um das zu messen. Das Verfahren ist hier umgekehrt. Man hat mit den Indikatoren angefangen und sagt dann, alle Personen, die bei diesen Indikatoren einen bestimmten Wert erreichen, die sind pflegebedürftig. Ja, wir haben hier 8 Module, von denen 6 relevant sind für die Einstufung und hier Modul 4 Selbstversorgung. Das ist in etwa das, was unserem derzeitigen Begutachtungsverfahren entspricht. Da geht es um die Aktivitäten des täglichen Lebens. Das geht jetzt noch ein mit 40%, also ist immer noch das gewichtigste Modul, aber es kommen eben andere dazu hier. Mobilität, insbesondere das hier ist natürlich für die Dementen das Auffangding, Kognition und Verhalten mit 15%. Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen, Gestaltung des Alltagslebens, da haben wir hier auch die Erweiterung Richtung SGB 9, Teilhabebedarf, das ist da mit abgefangen. Ja, das ist sozusagen der Kern des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, nämlich dieses Assessment mit diesen Modulen. Und jetzt will ich Ihnen nicht vorenthalten, so mal so die Ergebnisse, die aus der Vorstudie, der Pilotstudie, dann der Hauptstudie kamen, nämlich der Versuch, so wenn man jetzt alten und neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, altes und neues Assessment kreuztabelliert, was kommt raus hier? Und da sehen Sie hier die neuen Stufen, da die alten Stufen. In der Pilotstudie 100 Probanden, das lag alles wunderbar auf der Hauptdiagonalen. Das heißt, eigentlich keine Veränderung, alles ist gut. Es geht gerecht dazu, einige mehr, andere weniger. Fein. Ne? Wenn man dann guckt, jetzt das Ganze in der Hauptstudie dann, da müssen wir feststellen, das Ganze ist etwas verschoben. Und zwar, das sehen Sie ja hier, ne? Oberhalb dieser Hauptdiagonalen sind die großen Zahlen, unterhalb eher kleinere Zahlen. Das Ganze ist ungefähr eine halbe Stufe verschoben. Und damit begann das ganze Drama. Nach dem neueren Begriff hätten wir eine höhere Einstufung. Bei gleichen Leistungssätzen heißt das mehr Ausgaben. Und der Beirat hatte die wunderbare Aufgabe, ne? Also so informell, ne? Es sollen einige besser gestellt werden, keiner soll schlechter gestellt werden. Und es darf nicht mehr kosten. Das sind drei Vorgaben, die schwer gleichzeitig zu erfüllen sind. Und das heißt, da ging es eigentlich drum im Beirat dann, wie geht man damit um? Und geht man auf der einen Seite dahin und sagt, es soll nicht mehr kosten, es soll nur umverteilt werden, mehr Gerechtigkeit? Oder sagt man, ja, wir können jetzt keine Reform machen, wo ein Teil der Versicherten sich schlechter stellt als vorher. Das geht überhaupt nicht, ne? Das dann als große Reform verkaufen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass niemand schlechter gestellt wird. Dann wird die Sache aber teurer. Das ist eigentlich das Spannungsverhältnis und meines Erachtens der Grund, warum wir den Pflegebedürftigkeitsbegriff immer noch nicht haben. Weil der Beirat kann das fachlich nicht lösen, weil das ist eine Werturteilsfrage, ist die Frage, wie viel ist uns Pflege wert? Ja, und das kann kein Beirat fachlich lösen, sondern das ist eine politische Frage. Die Politik drückt sich aber um die Antwort und hat auch jetzt das wieder an den Beirat zurückgespielt und sagt, bestimmt ihr mal angemessene Leistungshöhen, um die Pflegestufen zu unterlegen. Und daran kranken wir eigentlich immer noch. Ja. Ein Bildchen hier aus der zweiten Hauptphase will ich Ihnen trotzdem nicht vorenthalten, weil es so nett ist. Da sehen Sie hier, da sind die Begutachtungen, jede Begutachtung ein Kreuz. Und Sie sehen die alten und die neuen Pflegestufen und Sie sehen hier unten den Zeitbedarf nach dem alten Verfahren. Und was auffällt hier, das sind sozusagen die Schwellen immer. Und Sie sehen unterhalb, knapp unterhalb der Schwelle nichts. Ne? Oberhalb der Schwelle geht sofort los. Das heißt, wenn wir nochmal über die Praxis der Begutachtung sprechen, was die Gutachter gemacht haben, die haben die Pflegebedürftigen aller Regel über die Schwelle gehoben. Sie finden dann niemanden, der 89 Minuten hat oder 88 Minuten oder 87, sondern viele mit 90, 91, 92. Ne? Das war sozusagen die bisherige Praxis. Also kann man in diesem Bild, glaube ich, nochmal schön sehen. Was Sie auch sehen können, wenn Sie sich die andere Achse angucken, der neue Gesamtscore, der hat keine Peaks. Ne? Das ist nicht eine, irgendwie eine Glockenkurve, sondern eher eine Gleichverteilung. Das gleichmäßig über die Punkteskala von 0 bis 100 verteilt. Was heißt, dass es eigentlich keinen natürlichen Ansatzpunkt gibt, um Pflegestufen zu definieren. Die sind ziemlich willkürlich, ne? Weil man einfach da in die Gleichverteilung Grenzen reinhaut. Ja, neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff. Vorteile und falsche Hoffnungen. Vorteile. Was würde er bringen? Er schafft eine systematische Erfassung bisher vernachlässigter Dimensionen. Eine gerechtere Allokation knapper Ressourcen. Ein umfassendes Assessment, das auch als Grundlage weiterer Planung dienen kann. Verbesserte Begutachtung für Kinder, auch das etwas so ein kleiner Nebenaspekt, das derzeitige Begutachtungssystem kommt mit Kindern nicht wirklich zurecht. Es erlaubt besser, die Reha-Bedarfe zu berücksichtigen und es ist erfolgreich getestet. Das ist sozusagen auf der Haben-Seite. Ne? Das Wichtigste wahrscheinlich, wir haben eine systematische, umfassende Erfassung aller pflegerelevanten Defizite, Einschränkungen an der Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit und jetzt nicht mehr ein Türmchen hier, ein Türmchen da, sondern wirklich systematisch von Grund auf neu gebaut. Ja. Inzwischen, sagte ich, werden damit auch Hoffnungen verbunden, die teilweise nicht gerechtfertigt sind. Also Frau Schmidt, Ulla Schmidt als Ministerin hat dann gleich gesagt, der neue Pflegebedürftigkeit schafft die Minutenpflege ab. Problem, hier geht es um Minuten bei der Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Die Zeit als Zeiteinheit als Kriterien wird abgeschafft, ja. Aber wenn von Minutenpflege die Rede ist, dann ist eigentlich immer das Leistungserbringungsrecht gemeint. Also das heißt das Recht, das Vergütungsrecht der insbesondere ambulanten Anbieter. Die haben bestimmte Leistungen, die Leistungen sind mit Euro-Werten hinterlegt und diese Euro-Werte richten sich nach dem Aufwand, der ist in Minuten gemessen. Das heißt, eine Pflegekraft, die jetzt hinkommen muss, große Toilette machen, weiß, in meinem Leistungskatalog sind da x Minuten für hinterlegt. Wenn ich mehr brauche, mache ich im Prinzip ein Defizit. Ne? Das macht die Minutenpflege. Das ist überhaupt nicht tangiert vom Pflegebedürftigkeitsbegriff. Weil Leistungsrecht hier, Leistungserbringungsrecht da. Ne? Also da hat Ulla Schmidt sicher übers Ziel hinausgeschossen, in dem Enthusiasmus, wir machen was Gutes. Das würde der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff nicht abschaffen. Auch im Bericht selber steht dann der Pflegebedürftigkeitsbegriff als Instrument der Veränderung. Und ne, wir haben den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, dann geht es richtig los mit dem Umbau der Pflegelandschaft. Ne? Ich glaube, selbst wenn wir ihn morgen hätten, hätten wir noch nicht viel erreicht. Wenn wir sagen, wir wollen weg von den stationären Einrichtungen, wir wollen Quartierskonzepte machen, dann müssen wir das tun, mit oder ohne Pflegebedürftigkeitsbegriff. Also zu hoffen, wir haben einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und dann war es das. Ne? Das geht fehl. Ne? Ist jetzt keine Kritik am Pflegebedürftigkeitsbegriff. Ne? Ich sitze jetzt seit 2006 in diesem blöden Beirat, ne? Also immer in der Hoffnung, dass da was Gutes bei rauskommt, ne? Und dass der endlich umgesetzt wird. Ich denke nur, man muss auch vor übertriebenen Hoffnungen warnen. Ja, wie ist der Stand der Umsetzung im Moment? Im Beiratsbericht haben wir eigentlich geklärt, schon 2009, so die Nachjustierung des Instruments. Ne? Es wurde gebaut, dann ging es in die Feldphase. Man sah anfangs, das diskriminierte nicht gut. 95% der Antragsteller waren pflegebedürftig. Es ist fast gar nicht möglich gewesen, nicht pflegebedürftig zu werden. Ne? Also da hat man die Schwelle nochmal ein bisschen angehoben, ein bisschen nachjustiert. So, ne? Okay, man hat eine Zahl von Bedarfsgraden jetzt definiert, 5 Stück. Hat ein Element der Willkürlichkeit, keine Frage, aber ist nicht mehr oder weniger plausibel als 4 oder 6 oder irgendwas. Ne? Und wenn man zu viele hat, heißt das eigentlich, dass man dauernd nachbegutachten muss. Ne? Wenn man zu wenig hat, ist es zu undifferenziert. Und wenn wir ehrlich sind, im Moment haben wir 3 Pflegestufen und dann haben wir die Härtefälle und dann haben wir die, die zusätzlichen Demenzleistungen. Ne? Das heißt, wenn wir das kombinieren, kommen wir inzwischen ja auch auf wesentlich mehr als 3. Ne? Okay, also 5 und man hat Schwellenwerte definiert, die jetzt ganz gut passen. Also auch von der Verteilung her. 15, 30, 50, 70, 90. Also Sie sehen hier, das sind eigentlich 20er Intervalle, nur bei den 15 ist der Beirat hochgegangen. Das waren ursprünglich 10 und da waren fast alle drin. Also deshalb hier angepasst worden. Ja, und wenn wir uns dieser Frage hier als letztes jetzt nochmal zuwenden, ne, Leistungsbemessung, worum geht es dabei bei der Leistungsbemessung? Wir haben fachliche Fragen, wir haben politische Fragen. Ne? Die fachliche Frage ist relative Leistungshöhen der einzelnen Stufen. Wie viel soll 3 mehr sein als Stufe 2? Wie viel soll 4 mehr sein in Euro als Pflegestufe 3? Das sind fachliche Fragen. Und das wäre der Punkt, da könnte der Beirat noch weiterkommen, wenn er gut arbeitet. Kann auch sein, dass nicht, das weiß ich nicht, kann ich noch nicht beurteilen. Das Verhältnis von Geld- und Sachleistung, das Verhältnis von stationären ambulanten Leistungen. Die politische Frage ist jetzt die Festlegung der absoluten Leistungshöhe für eine Referenzleistung. Wenn wir uns das vorstellen, wie etwa bei den Ärzten, EBM, einheitlicher Bewertungsmaßstab, Sie haben ein Punktesystem, da können Sie relative Preise festlegen, das machen Sie auch nach fachlichen Gesichtspunkten, wie aufwendig sind die einzelnen Leistungen, wie aufwendig ist die Betreuung eines Pflegebedürftigen Stufe 2, 3, 4 zum Beispiel im Heim, das sind fachliche Gesichtspunkte. Aber dann der Numerär, ne? Also was ist jetzt der eine Basiswert, ne? Im Krankenhaus Basisfallwert, ne? Für die DRGs, ne? Oder hier irgendeine Leistung bei den Eurobeträgen, der Punktwert im ambulanten Bereich. Ne? Das ist die politische Frage und das kann der Beirat nicht. Ne? Und dazu muss die Politik Farbe bekennen, das tut sie nicht. Ja, nur noch Szenarien im alten Umsetzungsbericht. Im alten Umsetzungsbericht haben wir uns damit geholfen, dass wir gesagt haben, ich bin fertig, letzte Folie ist. Was kann man tun? Na gut, man kann ausgehen von Ausgabenneutralität. Ne? Dann kann man so rechnen, dass das funktioniert. Ne? Dann kann man dazu sagen, wie viele Personen sich dann schlechter stellen. Man kann gucken, dass im Wesentlichen niemand schlechter gestellt wird. Da kommt man zu Mehrausgaben von etwa 4 Milliarden Euro, 3,6, 3,7, give some, take some. Ne? Also in diesen Größenordnungen. Hängt unter anderem davon ab, was man mit dem Bedarfsgrad 1 macht, der nämlich die große Unsicherheit ist. Ich hatte eben gezeigt, wir haben cross-tabelliert die alten und die neuen Begutachtungsinstrumente. Das gibt ein ganz gutes Ergebnis, aber was sie nicht haben empirisch, ist die Leute, die bisher noch nie einen Antrag gestellt haben, die draußen vor der Tür stehen, nach Schneeklot, 2 Millionen Pflegebedürftige, 3 Millionen Hilfebedürftigen. Wie viel von denen werden einen Antrag stellen, nach dem neuen Verfahren reinkommen? Das ist die große Unbekannte und die kommen im Bedarfsgrad 1. Und wenn man da jetzt nochmal Leistung hinterlegt, hat man eine Unsicherheit nochmal. Also davon hängt unter anderem ab. Ja, die gelbe, rote Karte ist gezeigt, passt ganz gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.